Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Umwelt-, Klima- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Gitsch Eichberger, ich bin Vorständin der Ökostrom AG und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Das heutige Thema ist Green Finance, es geht ums grüne Geld. Und mein heutiger Gast ist jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Seit über 15 Jahren, würde ich mal so grob sagen, Armand Collard. Er beschäftigt sich mit diesem Thema ebenso lange. Und wir waren gemeinsam beim WWF und haben eben das Thema Green Finance dort begonnen. Und ich bin sehr gespannt, was sich seitdem in dem Thema auch für ihn ergeben hat. Er arbeitet immer noch daran. Und was er dazu sagt, ist Folgendes. Als Biologe habe ich begonnen, darüber nachzudenken, wie man die beiden Welten, Finanzen und Nachhaltigkeit, zusammenbringen kann. Wie gut ihm das gelungen ist, das frage ich ihn jetzt selbst. Hallo und herzlich willkommen, Armand.
Mein Name ist Armand Collard. Ich bin Geschäftsführer von ESG Plus, einem Sozialunternehmen aus Wien. Und wir arbeiten schon seit fast 20 Jahren insgesamt an dem Thema, wie wir den Finanzmarkt nachhaltiger machen können und transparenter machen können. Und eine Zeit lang durfte ich auch mit der Gitsch arbeiten, nämlich beim WWF damals. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Armand, bevor ich jetzt in den Wordrap gehe, das ist ja der Start einmal zum Aufwärmen, habe ich noch mal einen Schritt davor zu machen. Du bist ja nicht nur Green Finance Experte, du warst oder bist auch mal Musiker, und zwar einer Band, die zu meiner Zeit, als ich jung war, sogar bekannt war. Ich habe dich in diversen Lokalen auch gehört, und du hast erzählt, du bist schon auf dieser Bühne gestanden mit deiner Band. Wie fühlt sich das jetzt an?
Ja, das ist ziemlich nostalgisch, weil auf dieser Bühne haben wir einige Konzerte gespielt mit großen Vorbildern damals aus der Punkrock-Szene. Und wir haben sogar einen Videodreh hier gemacht auf dieser Bühne. Und das kann man, glaube ich, heute noch irgendwo auf YouTube sehen. Also sehr viele schöne Erinnerungen. Und auch, dass du damals auf den Konzerten warst, hat mich natürlich auch gefreut.
Ja, also ein echter Punkrocker von Herzen. Das wäre gleich meine erste Frage im Wordrap. War es das, was du als Kind immer werden wolltest? Punkrocker oder Green Finance Experte?
Keins von beiden. Ich wollte Astronaut werden. aber irgendwie ändern sich dann doch die Interessen. Also man ist dann doch geerdeter und fängt dann mit der Musik an oder mit Themen, die einem wichtig sind, wie zum Beispiel nachhaltiges Investieren. Das wollte ich privat machen für mich. Es gab keine Möglichkeiten. Also mussten sie irgendwie geschafft werden damals. Und das haben wir Gott sei Dank gemeinsam dann auch gestartet. Ja.
Gibt es auch Herausforderungen in deinem Beruf?
Die größte Herausforderung ist natürlich das Unternehmerische. Also man versucht ja sozialunternehmerisch tätig zu sein, also ein gesellschaftliches Problem zu lösen und gleichzeitig auch Geld damit zu verdienen. Und das ist immer so ein Spagat im Sinne dessen, dass man zwar immer sehr stark am Impact arbeitet, aber manchmal als Biologe oder auch als Sozialunternehmer darauf vergisst, wie wichtig es auch ist, so quasi nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt, wir versuchen eher die Projekte zu machen, die wirklich eine positive Wirkung generieren. Und das sind nicht immer die Projekte, wo man am meisten Geld verdient, zum Beispiel mit Studien oder dergleichen. Aber man lernt ja über die Zeit. Das heißt, mittlerweile versuchen wir beide Dinge gleich gut zu schupfen.
Das heißt, die Herausforderung ist der Spagat, den immer zu schaffen. Wir sind im Wordrap, jetzt der letzte Punkt, musst ganz kurz antworten. Was ist Klimaschutz für dich?
Klimaschutz ist Zukunftsfähigkeit.
In einem Wort, perfekt. Ich würde jetzt gerne sehr, sehr allgemein starten. Wir haben ja schon so ein bisschen einen Sneak Preview bekommen, um was heute gehen wird. Aber ich würde gerne wirklich vorne starten. Du bist Biologe, du weißt, was Nachhaltigkeit bedeutet und versuchst es in die Unternehmenswelt, in die Wirtschaft sozusagen zu übersetzen. Aber was bedeutet das Konzept der Nachhaltigkeit eigentlich bezogen auf ein Unternehmen? Geht das überhaupt?
Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren durch Vorgaben, gesetzliche Vorgaben, sich auch gezwungen gesehen, was zu ändern. Ja, aber davor war es eher so freiwilliger Natur. Und was wir jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit machen, du hast vorher erwähnt, 15 Jahre, die Zeit ist bei dir langsamer vergangen als bei mir. Also es waren tatsächlich, glaube ich, sogar 18 Jahre oder fast 19, die vergangen sind. Was wir immer versucht haben, sind am Anfang freiwillige Initiativen mit den Unternehmen zu starten, dass sie über das gesetzliche Maß, das es damals nicht gab im Nachhaltigkeitsbereich, hinausgehen, ja? Und dass wir sie zu Vorreitern machen. Ja, das haben wir mit ein paar Unternehmen recht gut geschafft, aus der Finanzwirtschaft und auch aus anderen Sektoren. Wir sind aber froh, dass mittlerweile sozusagen der Gesetzgeber auch darauf schaut, dass es kein Greenwashing gibt und dass wirklich ernst gemeinte Initiativen gestartet werden. Das heißt, wir können uns jetzt ein Stück weit zurücklehnen und einfach reagieren auf das, was der Gesetzgeber fordert. Ja, aber am Anfang war es sicher, versuchen die Vorreiter zu finden, sich sozusagen nachhaltigkeitsfit zu machen, und zwar im Kerngeschäft und nicht nur an der Oberfläche, wie es halt oft früher
war. Ja, das sind so die klassischen Beispiele, dass dann ein Ölkonzern sein Klopapier auf Recycling umstellt und sich dafür lobt, oder Apple, aktuelles Beispiel, klimaneutral wird, indem es die Flotte kompensiert oder auf Elektroautos umsteht, aber nichts mit dem Produkt tut. Also diese Themen, aber zum Greenwashing kommen wir noch. Kann ein Unternehmen überhaupt nachhaltig sein? Wenn man jetzt aus der Biologie kommt, ja, das Konzept der Nachhaltigkeit eigentlich aus der Waldwirtschaft. Und wenn ein Baum quasi, wenn so viel nachwächst, wie man abholzt, dann ist Waldwirtschaft nachhaltig. Geht das überhaupt im Kontext von Unternehmen?
Ich würde mal sagen, ein 100% nachhaltiges Unternehmen ist sehr schwer zu erreichen. Ja, die müssten dann schon wirklich alles richtig machen, weil nichts ist ohne Wirkung. Ja. Das Ziel ist aber immer, dass man die negative Wirkung versucht zu minimieren und die positive Wirkung versucht zu maximieren. Und das gelingt einigen Unternehmen, indem sie auf Recycling setzen, indem sie erneuerbare Energien verwenden etc., also indem man einfach wirklich alles versucht richtig zu machen, was man machen kann. Aber ganz ohne Wirkung ist es natürlich nie.
Du hast ja einen Überblick über den Finanzmarkt auch. Wie groß ist denn der Anteil an Unternehmen, wo du sagen würdest, denen gelingt das gut im Vergleich zur sozusagen Gesamtwirtschaft? Von was reden wir da?
Ich würde sagen, in jedem Sektor gibt es definitiv Vorreiter, ja, die wirklich Best Practice in allen Bereichen machen. Aber es gibt natürlich Sektoren, wo das schwieriger ist. Also so Heavy Industries ist natürlich besonders schwer. Ja? Aber selbst da gibt es schon Konzepte, wo man sagt, okay, man kann einen Schritt weitergehen. Ja? Zum Beispiel grünen Stahl, ja, nur als Beispiel. Ich würde schon sagen, es gibt Sektoren, wo es leichter geht und Sektoren, wo es schwieriger ist. Und es gibt in jedem Sektor definitiv Vorreiter, aber ich würde sagen, das ist im einstelligen Prozentbereich, wäre meine Schätzung.
Ja. Okay, also doch noch wenige, die da wirklich sich echt anstrengen. Und du arbeitest daran sozusagen, dass man das sichtbar macht als erstes, wenn ich es richtig verstehe. Und dann versuchen, dass diese Zahl größer wird, derer, die durch diese Transparenz eben. Was ist jetzt Green Finance in dem Kontext? Was ist grünes Geld? Wie kann man sich, kannst du das vielleicht auch nochmal von der Basis her erklären?
Das Klimaschutzabkommen von Paris, das kennen wir alle, aber was viele nicht wissen, ist, dass da ein Artikel drin ist, 2.1c, wo es heißt, wie kann man die Finanzströme grüner machen oder klimaschonender machen. Und das war der Anfang eigentlich damals mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, wo dann den Kapitalströmen zum ersten Mal ein Spotlight gegeben wurde und die Wichtigkeit global bekannt wurde und was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Und das bedeutet, man versucht, die Kapitalströme in Richtung einer klimafreundlichen und auch sozialverträglichen Zukunft zu lenken. Und daraus ist dann auch natürlich mit dem EU Green Deal einiges passiert, wo dann sozusagen der gesamte EU Green Deal, also die Idee ist ja sozusagen als erster klimaneutraler Kontinent hervorzugehen, dass man dann auch versucht, die Finanzströme als Werkzeug zu nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. Also das ist die Idee.
Wenn ich dir so zuhöre, dann ist natürlich wichtig, dass das, wo Green draufsteht, auch Green mit drinnen ist. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen aber Studien angeschaut, und da gibt es eine von Facing Finance, die sagt, dass 84% der nachhaltig beworbenen Fonds auch in fossile Energie zum Beispiel investieren. Warum kann das sein?
Diese Zahlen können wir auch bestätigen. Also auch unsere Fonddatenbank zeigt ähnliche Zahlen. Der Grund ist, weil bisher es so ist, dass man sagen kann, man ist nachhaltig in der Fondswelt sozusagen und dann ein ganz eigenes Konzept an den Tag legt. Zum Beispiel, indem man sagt, man sucht die nachhaltigsten Öl- und Gasfirmen. Ja? Also nachhaltigst unter Anführungszeichen, weil ich meine, wie kann eine Öl- und Gasfirma jetzt nachhaltig sein im Sinne des Klimawandels? Das erschließt sich mir als Biologe nicht oder vielleicht auch vielen Menschen, die keine Biologen sind, nicht. Und das nennt sich Best in Class. Ja, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ist jetzt zusehends in die Kritik geraten, natürlich, Gott sei Dank. Aber es gibt immer noch sehr viele Fonds, die sagen, okay, sie sind nachhaltig, weil sie haben jetzt die OMV drin statt BP.
Okay, das heißt, man sucht sich quasi von allen Unternehmen in einer Branche den, der noch am nachhaltigsten agiert und schaut sich aber nicht die Branche und das Geschäftsmodell insgesamt an.
Und da habe ich eine Frage an dich nur kurz. Welcher Barrel Oil ist nachhaltiger, der von der OMV oder der von der BP?
Wir haben mal eine Studie gemacht zum Thema Gas, welches Gas mehr Emissionen am Weg hierher hat. Also es gibt schon so Kriterien, wo man sagen muss, welches Ölfeld ist, wird noch schlimmer bewirtschaftet, wo sozusagen dann vor Ort auch noch einmal viel mehr verloren geht.
Aber was ist verbrennt, das eine Barrel und das andere?
Natürlich, am Ende ist Öl, das ist schon klar. Und ich würde auch nicht so weit gehen, dass ich sage, die eine Firma ist ein Top-Performer und die andere gehört in den roten Bereich, wenn man es jetzt im Ampelsystem sieht. Genau. Ich glaube, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Das Produkt ist das Produkt. Genau. Ja, also ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ihr habt euch ja auch Fonds angeschaut in Österreich mit der Arbeiterkammer Oberösterreich, glaube ich, gemeinsam. Ich würde nämlich ganz gern hinkommen in das, wie man diese Bewertungen sich dann wirklich vorstellen kann. Das muss ja objektiv sein. Nach welchen Kriterien habt ihr da diese Fonds bewertet?
Also wir haben ja ein, ich nenne es einmal, etabliertes Bewertungssystem, das wir schon seit einigen Jahren haben, das wir mit NGOs gemeinsam entwickelt haben, aber auch mit dem Umweltbundesamt, WWF, Global 2000, Jugend eine Welt etc. Wir haben diese Organisationen gefragt, was sind die damals 10 wichtigsten Kriterien, um den Großteil der Nachhaltigkeit in Fonds messbar zu machen. Und da sind eben 2 Positivkriterien herausgekommen und 8 Negativ- oder Ausschlusskriterien. Also Ausschlusskriterien sind zum Beispiel keine Kinderarbeit, keine fossilen Investments, keine Atomenergie, nur als Beispiel, oder keine Waffen. Und bei den Positivkriterien ist zum Beispiel unter anderem auch grüne Technologien dabei. Und das messen wir in allen Fonds Österreichs, und mit der Arbeiterkammer Oberösterreich gemeinsam haben wir dann noch 13 zusätzliche Kriterien aufgenommen, die quasi von der Arbeiterkammer Oberösterreich ausgewählt wurden. Und die haben wir dann alle sozusagen in dieses Messsystem gesteckt. Und dabei haben wir 203 österreichische Fonds, die von sich selbst behaupten, nachhaltig zu sein, in ein Ranking gebracht von 1 bis 203. Und die Ergebnisse waren recht spannend. Und das hilft Konsumenten, Konsumentinnen, sich zu orientieren in diesem Dschungel an, wie wir vorher gehört haben, Fonds, wo fast 90% fossile Investments drin haben. Und genau.
Okay. Und da waren große Unterschiede. Also gab es dann so ein paar, wo du sagen würdest, die wirklich empfehlenswert sind, und andere, wo man sagt, muss man eher die Finger davon lassen?
Definitiv. Also gibt's Riesenunterschiede. Ich glaube, der Fonds mit niedrigsten Punktezahl hat unter 40%, also ich glaube 38 oder so. Und der Fonds mit der höchsten Punktezahl hat 100%. Das gab's aber nur einen Fonds. Letztes Jahr einen und heuer einen. Und dazwischen gibt's die Spannweite von bis. Das, was wir am schlimmsten finden, sind Fonds, wo im Fondsnamen drinsteht nachhaltig oder sustainable, und dann aber eben genau solche, also müssen ja nicht nur Ölfirmen sein, können ja auch Firmen wie, ich weiß nicht, die Nestlé oder Monsanto. Also es gibt wirklich grausliche Sachen da drin, die man einfach nicht erwartet, sagen wir mal so. Nicht unter dem Hut der Nachhaltigkeit zumindest,
ja. Ja, absolut, absolut. Ich habe gerade heute wieder ein Beispiel gesehen, wo eben Kerosin mit Biotreibstoffen irgendwo aufgefettet werden soll, allerdings im unter 1% Bereich, und das wird dann als sustainable bezeichnet. Da sind wir beim Thema Greenwashing. Mhm. Du hast sicher ein gutes Beispiel für uns, wie man sich vorstellen kann, dass Firmen Greenwashing betreiben, und wie kommt es jetzt auch dahinter? Weil ich stelle mir das schwierig vor, ihr könnt ja nur die Geschäftsberichte und die sozusagen verfügbaren Dinge euch anschauen. Was ist da denn da so über den Weg gelaufen? Erzähl uns mal.
Ich glaube, das allerschlimmste Beispiel, das wir jetzt je erlebt haben, war, es gab diese neue Regelung von der EU zur Deklarierung von Fonds in hellgrün und dunkelgrün, einfach gesagt. Und in der hellgrünen Variante, und da gab es aber keine Details oder so, also wie man das dann festlegt. Und das schlimmste Beispiel von so einem Best-in-Class-Fonds war tatsächlich ein Fonds, der als hellgrün deklariert war, Artikel 8, und der hatte 95% Ölaktien drin. Aber eben nach dem Best-in-Class. Es war ein Sektorfonds, also der hat nur in Fossile investiert, aber halt in die nachhaltigsten. Und das, ich meine, da gab es dann eher einen Shitstorm, das Ganze korrigiert sich dann eh von allein. Ja. Und ich fand es halt schockierend, weil die FMA damals bestätigt, aber natürlich nicht ganz, die hat es auch schlimm gefunden, aber hat bestätigt, dass das konform ist zu der damaligen Gesetzeslage sozusagen. Die haben das richtig interpretiert, ja, aber natürlich missbraucht aus meiner Sicht. Und das hat sich dann auch korrigiert. Die haben dann das heruntergestuft von nachhaltig auf nicht nachhaltig. Aber ich meine, kann man nicht machen, ja, aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Aber das kommt natürlich raus, wenn man Kriterien vorab gibt, ganz harte Kriterien, dann kann man natürlich überlegen, wie kann man die rechts und links umlaufen, genau, und umgehen. Das ist leider eine Tatsache. Ihr tut ja genau das. Ihr schaut euch ja, wenn ihr jetzt ein Unternehmen oder einen Fonds euch anschaut, dann schaut ihr ja genau auf eine Liste von Kriterien. Ja. Wie schaut das im Täglichen aus? Mhm. Wie viel Arbeit ist das, dass man dann wirklich sagen kann, über die Firma kann ich jetzt ein Urteil abgeben?
Also wir sind ja nur 8 Leute insgesamt. Das heißt, wir müssen sehr effizient mit unseren Ressourcen umgehen. Das bedeutet, wir kaufen sehr viele Rohdaten zu, so gut es geht, und gehen dann ins Quality Management. Also wir schauen dann rein, zum Beispiel, wir kriegen 700 Vorfälle von Diskriminierung von Frauen, ja, nur als Beispiel, pro Jahr. Ja, die muss man screenen, muss man schauen, welche Fälle sind besonders schlimm, systematisch, welche sind vielleicht Einzelfälle, ja, oder nur Verdachtsmomente, ja, die würden dann natürlich nicht aufgenommen werden. Man kann nicht alle 700 Vorfälle sozusagen berücksichtigen. Wir schauen nach der Qualität, die Datenqualität muss passen. Es darf nicht zu lang her sein. Also wir können jetzt nicht alle Vorfälle der letzten 20 Jahre heranziehen. Doppelzählungen müssen raus. Also die Datenqualität muss passen. Ja. Oder Beispiel Waffen, ein einfaches Beispiel. Wir kriegen eine Liste von 100 Unternehmen, über 100 Unternehmen, die Waffen produzieren. Und die müssen wir dann aber nur matchen mit den Fonds. Das ist ein einfacheres Kriterium. Ja. Beispiel Fossile, da müssen wir tatsächlich selber in die Unternehmensberichte einsteigen und uns dann quasi den Energiemix von den Unternehmen anschauen. Ja? Also wie viel kommt aus Öl, aus Gas, aus Erneuerbaren, und das auch noch eingeteilt in sozusagen die Förderung und die Verstromung, weil wir uns beides natürlich anschauen. Also es ist nicht ohne, aber man kann das Ganze effizienter gestalten, indem man Daten zukauft, ja? Weil sonst würden wir es mit 8 Personen nicht schaffen.
Ja klar, und am Ende kommt dann raus 84 Punkte, oder? Das zum Beispiel, ist sozusagen, ja, das Ergebnis, ja. das dann kondensiert sagt für den User, weil das ist natürlich schwierig, genau, zu verstehen, das kann man jetzt empfehlen oder nicht, ist noch im grünen Bereich.
Ja. Der User bekommt, und das erinnert mich an unsere Anfänge beim WWF, wo wir dieses Ampelsystem für Investments damals uns überlegt haben, das haben wir jetzt auch bei unserem Tool, also der User sieht am Schluss grün, nachhaltig, gelb, durchschnittlich und rot, nicht nachhaltig, genau, in Bezug auf einzelne Kriterien und Bezug auf den gesamten Fonds auch, genau.
Aber ihr seid ja mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der Bewertung seid ihr ja sozusagen einzigartig. Normal wird ja rein fast nur die Wirtschaftlichkeit bewertet. Jetzt geht aber die Welt schon stärker in die Richtung, dass man auch auf die Nachhaltigkeit schaut. Wie viel von diesen Kriterien sind denn in irgendeiner Form gesetzlich verankert? Wo gibt's denn da einen Rahmen? Oder wohin geht da auch die Diskussion? Weil es ist natürlich auch die Frage, wie streng ist so ein Kriteriensystem?
Die neuesten Gesetze, die jetzt im Zuge der EU-Taxonomie, also so als die Übersetzung des EU-Green Deals in die Welt der Finanzen sozusagen, also die EU-Taxonomie besteht aus 6 Umweltzielen. Ja? Und diese 6 Umweltziele, zum Beispiel Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel oder Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, solche Sachen, die haben wir zum Teil auch in unserem Kriterienset, aber wir haben auch noch die sozialen Themen mit drin. Also die haben wir quasi alle drin oder weitgehend alle drin, plus soziale Themen, die gibt's in der EU jetzt noch nicht in der Gesetzgebung.
Sollen aber kommen.
Sollen kommen, genau. Also wir sind da sicher ein Stück weit vorne, haben es aber jetzt nicht 1:1 übersetzt in die EU-Logik. Ja, also das, weil die sehr technisch ist. Ja.
Na, da geht es ja auch darum, eben wie du das sagst, es geht darum, dass die EU will, dass sozusagen das Ziel der CO2-freien, der klimaneutralen Wirtschaft, die man haben will, irgendwo über diese Lenkung der Finanzströme auch funktionieren soll. Ja. Aber wie weit ist denn da eigentlich der Finanzmarkt? Können die das oder brauchen die eure Hilfe, was ja eigentlich super für euer Geschäftsmodell wäre?
Es ist für uns super, es ist aber auch für andere Anbieter super. So viele gibt es auch noch gar nicht am Markt. Also ja, die brauchen die Daten. Aber im Moment sind sie selber gefordert, ihre eigenen Wirtschaftsaktivitäten nach dieser sehr technischen Bewertung der EU sozusagen selber zu klassifizieren und zu definieren. Und das ist dann die Basis, um später zu sagen, ob wie viel Prozent ihrer Wirtschaftstätigkeit tatsächlich grün ist. Und das wird dann die Basis für uns wieder, um die Ratings quasi EU-konformer auszurichten. Also damit man dann wird es vielleicht geben ein Rating, wo wir sagen, für die Konsumenten 8 von 10, also relativ gut, ja, nur als Beispiel. Und was die EU betrifft, seid ihr vielleicht, 9 von 10 oder 90% gut unterwegs. Also da kann es dann sein, dass es ein bisschen auch auseinandergeht. Weil, wie wir schon gesagt haben, nicht alle Themen bei der EU jetzt schon berücksichtigt sind. Also die sozialen sind zum Beispiel nur sehr minimal nur berücksichtigt bis jetzt. Genau.
Ja, und es gibt ja durchaus umstrittene Entscheidungen. Also
ja, ja.
Investitionen in Gasinfrastruktur, solange man dann irgendwann einmal Biotreibstoffe einführen kann. Ich glaube, das kennen wir, diese Diskussionen, die natürlich sozusagen eine Weiterentwicklung sind. Aber wie du hast das jetzt erst beschrieben, das ist auch ein Thema, das ja noch relativ neu ist. Die Finanzmärkte kennen das noch gar nicht so. Wir reden da von einem kleinen Prozentsatz, die sich schon länger damit beschäftigen. Hast du das Gefühl, dass die Taxonomie jetzt schon was verändert hat in der kurzen Zeit, wo sie gibt?
Also es hat auf jeden Fall den gesamten Sektor, den Finanzsektor und auch alle anderen Sektoren der Realwirtschaft aufgerüttelt, weil das Reporting ändert sich. Es ändert sich im Prinzip alles. Also sozusagen künftig wird es nicht mehr so einfach sein, nur als Beispiel Zugang zu Kapital zu bekommen, ja? Also konkret Kredite oder auch am Kapitalmarkt sich zu refinanzieren. Warum? Weil wenn man nicht diesen 6 Umweltzielen und später vielleicht auch sozialen Zielen zuarbeitet als Firma, dann werden die Banken auch nicht so gerne Kredite hergeben, weil sie haben ja auch ein Ziel als Bank. Sie müssen den grünen Teil ihrer Kreditportfolien sozusagen vergrößern. Und wenn jetzt eine Firma daherkommt und sagt, okay, ich habe nur 20% diesem Umweltziel zugearbeitet, dann werden sie lieber jemanden einen Kredit geben, der 80% der EU-Ziele zuarbeitet. Also es ist, die ganze Mechanik ändert sich. Es geht wirklich in eine Art Transformation, aber wir stehen halt am Anfang dieses Prozesses.
Ja. Was schätzt du, wie lange dauert das? Du arbeitest jetzt seit 20 Jahren. Ich habe übrigens nachgerechnet inzwischen, du hast recht, ich muss das zurücknehmen, wir kennen uns seit 20 Jahren. Aber du sagst, du arbeitest seit 20 Jahren dran. Wie lange wird es jetzt reichen? Uns aber 20 Jahre, wir haben gar nicht mehr so lange. Wir wollen ja 2050 wollen wir klimaneutral sein. Das sollten wir es rechtzeitig vorher schaffen, die Finanzströme im Griff zu haben. Wie lange brauchen wir dafür?
Ich glaube, in 10 Jahren wird das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass Banken keine Kredite mehr an Umweltsünder sozusagen vergeben, schon definitiv Realität sein. In den nächsten 5 Jahren wird es schon sehr schwer sein, überhaupt an Kapital heranzukommen. Und nach 2035, also ich sehe es sehr positiv und sehr optimistisch, auch wenn es mit Gas, was du vorher gesagt hast, und mit Atomenergie übrigens auch Rückschläge gab. Das wird bis dahin auch bereinigt sein. Das ist ja nur übergangsmäßig sozusagen. Also die EU wird jetzt nicht 2035 immer noch sagen, Atomenergie und Gas. Das wird ja dann auch aufgehört haben. Also ich glaube, es ist ein sehr gutes Steuerungselement, was hier auf den Markt kommt. Aber es hat so Anfangsschwierigkeiten und das sieht man einfach. Also es ist hint und vorn noch nicht ganz hundertprozentig durchgedacht, ja, bis ins letzte Detail, aber das ist okay. Das Anfangsschwierigkeiten gehören dazu. Ja.
Aber gut, dadurch, dass es Vorreiter gibt, kann man vielleicht dann auch schneller machen. Was wir auch spüren als Ökostrom AG, ist natürlich auch diese Reporting-Verpflichtung, die wir jetzt kriegen. Also es ist natürlich was anderes, ein freiwilliger Nachhaltigkeitsbericht zu machen oder ein Geschäftsbericht, den man ja abgeben muss. Ja. Aber künftig, eben in den nächsten 2 Jahren, wird es passieren, dass alle großen Unternehmen nach CSRD reporten müssen. Genau. Und da muss man sich natürlich genau mit den Themen auseinandersetzen, des Impact-Reportings sozusagen. Also insofern kommt es von der Seite natürlich auch. Ich würde jetzt so als letzten Block gern noch über die Menschen reden, die es ja auch betrifft. Also wir haben jetzt viel über die Wirtschaft geredet und über EU und über Systeme, aber letztendlich betrifft uns ja Geld alle. Und da würde mich einfach interessieren, rede ich gar nicht von großen Aktionären, sondern jeder von uns. Ja. Wir haben zuerst im Vorgespräch haben uns darüber unterhalten, da hat einer der Kollegen gesagt, dass er überlegt jetzt ein Sparbuch zu eröffnen fürs Dorfkind. Wie kann man denn sicherstellen, wenn einem Nachhaltigkeit wichtig ist, dass man nicht damit etwas finanziert, weil du sagst ja, die meisten Dinge sind ja noch nicht nachhaltig. Was kann man denn tun, gerade bei kleinen Investments?
Ich finde, man kann ganz vieles machen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich sein Geld klassisch nur am Konto oder am Sparbuch, wie es der Kollege gesagt hat, erlegen möchte, da kann man auch schauen, dass man grüne Konten wählt. Ja, zum Beispiel gibt es die, die nach dem Umweltzeichen zertifiziert sind. Die haben auch strenge Kriterien, also in Bezug auf jeder Euro auf dem Sparbuch oder am Girokonto wird dann wirklich mit grünen Krediten connected quasi oder in Zusammenhang gebracht. Also das kann man jedenfalls auch machen. Wenn man sein Geld aber in Fonds investieren will, ja, da gibt es zum Beispiel Plattformen wie unsere, CleanVest, ja, da kann man mit wenigen Klicks sein Geld und seine Werte in Einklang bringen. Also das funktioniert so, ich möchte fossilfrei, atomenergiefrei, waffenfrei, kinderarbeitsfrei investieren, nur als Beispiel, dann sind es 4 Klicks und ich bekomme von Tausenden von Fonds eine Shortlist von 10, 20, 30 Fonds, die dann wirklich diese Kriterien berücksichtigen, oder vielleicht sind es 100. Ja. Und dann kann ich mit dieser Shortlist zum Bankberater oder auf eine Plattform gehen und mir halt Fonds dann kaufen. Und im Allgemeinen ist es so, man muss, das finde ich generell, es muss einem bewusst sein, selbst wenn man nicht in Fonds investiert, ja, jeder von uns ist ein Investor, eine Investorin. Warum? Weil wir haben Jobs, wir haben Versicherungen, wir haben eine Vorsorgekasse, eine Pensionskasse. Also das sind alles Gelder, die im Hintergrund veranlagt werden. Das heißt, man kann bei all diesen Institutionen, auch bei den Versicherungen, und bei den Banken immer nachfragen, was macht ihr eigentlich mit meinem Geld? Und das ist deswegen so wichtig, finde ich, weil dann denken sie um und bringen mehr grüne Fonds auf den Markt oder grüne Konten und so weiter. Es gibt übrigens auch eigene Online-Banken, die nur auf Nachhaltigkeit setzen. Also es muss auch nicht immer die klassische Hausbank sein.
Und du hast jetzt das Umweltzeichen angesprochen, weil ich glaube, ganz wichtig ist, es gibt ja einen ziemlichen Dschungel. Und gerade bei Finanzen hat man das Gefühl, es ist mittlerweile alles grün. Jeder steht irgendwo hinter einer Zimmerpflanze und behauptet, das ist jetzt das grünste Konto überhaupt. Wie trennt sich denn da die Spreu vom Weizen, weil die meisten Leute haben nicht die Expertise, die du hast. Du hast jetzt die Website schon angesprochen, aber wie kann man denn generell erkennen, ob da auch wirklich grün drin ist?
Jedes grüne Konto, das das Umweltzeichen trägt, ist verpflichtet, transparent zu sein in Bezug auf, wie das Geld eingesetzt wird. Und das kann man sich bei allen Banken anschauen. Was aber noch einfacher ist, als dass man jetzt jede Bank sozusagen sich einzeln selber anschaut, ist, es gibt eine Website, die heißt Birds of Trust, eine tolle Organisation von einer Kollegin, Heidrun Kopp, und die beschäftigt sich genau damit und vergleicht all diese grünen Konten und Sparbücher und zeigt dann eine Zusammenfassung, wofür diese Gelder verwendet werden, und man kann sich dann entscheiden, man kann es sogar filtern, so ähnlich wie bei uns, und also quasi eine Suchmaschine für den grünsten Konten und Sparbücher. Birds of Trust, das muss man sich auch merken.
Genau. Ich glaube, das sind einige super interessante Tipps dabei. Sind wir noch gar nicht beim Tipp am Freitag. Es gibt diesen Mythos, dass nachhaltig investiertes Geld nicht so viel Rendite bringt. Stimmt das?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also natürlich ist es so, dass man in den letzten 1,5 Jahren mit der Energiekrise und mit Kriegen sozusagen mit Rüstungsindustrie und Ölinvestments mehr verdient halt als in den letzten 10 Jahren davor. Also nicht kumuliert, ich meine so quasi generell in den 1,5 Jahren einfach gutes Geld verdient hätte, wenn man da hinein investieren hätte wollen. Aber wenn man sich's langfristig anschaut, es gibt Studien, Metastudien, die zeigen, dass Fonds, die nachhaltig investieren, mindestens die gleiche Rendite bringen, zumeist sogar moderat besser als konventionelle Fonds. Und wenn man sich jetzt allein die letzten 10 Jahre anschaut, dann waren die letzten 1,5 Jahre zwar sozusagen zugunsten nicht nachhaltiger Investments, das stimmt, aber die anderen 8,5 Jahre davor war es umgekehrt. Da ist fossilfreies Investment definitiv besser gefahren. Also you be the judge of the statistics. Ja? Ich meine, wie man an kurzfristige Renditen oder an langfristige. Also ich bin immer eher ein Fan von langfristigen Geschichten.
Ja, na absolut. Was ja auch wieder, wo wir wieder beim Terminus der Nachhaltigkeit sind. Ich finde das sowieso eine Entwicklung, die auch irgendwo bedenklich ist. Wenn man sich anschaut, dass eigentlich auch in Österreich, dass letztendlich auch die am stärksten auch zur Kasse gebeten wurden. Und bitte, ich habe nichts dagegen, dass man sozusagen was von Energiekrisenbeitrag von den Erneuerbaren kommt. Natürlich nicht. Aber es ist schon spannend zu sehen, wenn man so im Vergleich zum Beispiel Verbund und OMV anschaut, dann sind das Unterschiede, wo der Verbund um das Vielfache mehr abgegeben hat, ein Unternehmen, das aber in Erneuerbare investiert. Und ich glaube, das ist einfach was, ich kann es nachvollziehen irgendwo, woher das kommt, aber ich denke mal, es ist gerade jetzt wichtig, in Erneuerbare zu investieren, passiert auch, aber scheinbar passiert noch viel, viel mehr in die Ölindustrie an Investments, und das sieht man global, und ich glaube, da muss man schon hinschauen, auch als Politik. weil man sonst letztendlich diesen steuernden Effekt, den man ja haben möchte, auch wieder verliert. Richtig. Weil dieses Investment heißt ja nichts anderes als neue Gasfelder, neue Pipelines und neue sozusagen, und das sind ja lauter Projekte, die dann auf langfristig ausgelegt sind. Also insofern glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, um dorthin zu schauen. Amon, ich wüsste jetzt noch gerne von dir, wie du uns als Ökostrom AG bewerten würdest.
Spannende Frage. Man könnte einfach die Clean West Kriterien nehmen, die 10. Und sie einfach durchgehen kurz. Also zum Beispiel grüne Technologien würdet ihr natürlich Top-Benotung bekommen, ganz klar, weil natürlich erneuerbar. Und bei Bildung und Gesundheit, das trifft natürlich als Sektor nicht zu, also das ist nicht anwendbar. Dann, ihr seid frei von Waffen, das ist klar. Ihr seid frei von Kohle und Öl und Gas auch, glaube ich, ab 2030, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beziehungsweise für Neukunden jetzt schon, also da würdet ihr auch vielleicht ein bisschen Abschlag, aber nicht viel bekommen. Was haben wir noch? Kinderarbeit, gehe ich mal davon aus, dass ihr keine entlang der Supply Chain habt. Also könnte man auch nicht vorstellen, wie. Indigene Rechte werden nicht verletzt. Gleichstellung von Frauen mit einer Frau im Vorstand, glaube ich, ist ein gutes Zeichen. Atomenergie seid ihr natürlich auch frei davon. Also insofern würde ich sagen, wahrscheinlich, wenn man diesen Gaspunkt in die Zukunft betrachtet, eine 10 von 10 und sonst vielleicht eine 9,5 von 10. Also eh top.
Wow, das freut mich jetzt sehr. Das musstest du jetzt natürlich auch sagen. Und beim Gaspunkt vielleicht, da sieht man, finde ich, auch gut, dass Dinge zwei Seiten haben. Wir haben ja noch, wir beliefern ja unsere Kunden, die als Bestandskunden haben, noch mit Gas. Und uns war da einfach sozusagen, natürlich wäre es für uns auch einfacher gewesen zu sagen, wir machen gar kein Gas mehr. Es geht da tatsächlich darum, dass wir aber auch unsere Kunden nicht hängen lassen wollen. Weil gerade in den letzten Jahren war einfach dieses Thema Verlässlichkeit, Versorgerverlässlichkeit extrem wichtig. Und wir haben dann gesagt, lieber behalten wir das noch, lieber riskieren wir den halben Punkt Abzug, aber dafür lassen wir unsere Kunden nicht hängen. Amon, ich gebe dir jetzt einen Zauberstab in die Hand und du darfst damit die Welt ändern. Du bist völlig frei. Mit dem Einblick, den du hast, es ist ein Klimazauberstab. Also du darfst dir jetzt nicht ein großes, schweres Auto wünschen oder so. Auch nicht Frieden, weil es würde mich interessieren in deinem Feld, was würdest du machen, wo würdest du ansetzen?
Beim Klimaschutz, ich glaube, ich würde versuchen, das Bewusstsein der Menschen einfach ein bisschen klarer zu machen für das Thema und nämlich für die Langfristigkeit des Themas, aber auch für die Dringlichkeit in der heutigen Zeit. Also nicht, weil es ja so langfristiges Thema ist, prinzipiell ist es ja oft so, dass man sich denkt, man prokrastiniert sozusagen bei dem Thema, ja, als Gesellschaft, als Politik, als Wirtschaft. Und es wäre halt schön, wenn man so quasi mit diesem Zauberstab einfach die jetzige Dringlichkeit für ein langfristiges Thema bewusst machen könnte. Das wäre, glaube ich, mein Wunsch.
Ja. Act now. Und glaubst du dran? Blickst du positiv in die Zukunft?
Prinzipiell ja. Mir geht halt immer alles viel zu langsam. Ja? Andererseits, wenn wir zurückblicken, vor 20 Jahren, wie wir mit dem Thema angefangen haben, hätte ich nicht geglaubt, dass es heute an diesem Punkt ist, dass das von der Regulatorik und vom Gesetzgeber so stark auch forciert wird, mit ein paar Schönheitsfehlern, aber doch. Also das ist schon ein starkes Stück. Hätte ich nicht geglaubt damals, wenn du mir gesagt hättest, jeder wird über das Thema reden. Insofern bin ich für die nächsten 20 Jahre eigentlich optimistisch. Ja, ich glaube, es wird noch einiges passieren.
Da ist schon viel auch gelungen. Ja. Du hast schon sehr viele Tipps gesagt. Jetzt darfst du einen nochmal raussuchen, gerne auch einen, den du schon mal gesagt hast. Einen Tipp am Freitag.
Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
Nachdem wir ja nicht nur auf eine nachhaltige Welt zusteuern wollen, sondern die Welt auch immer digitaler wird, finde ich, könnte man sich auch mal so eine digitale Challenger-Bank anschauen. Ja, und da gefällt mir besonders gut Tomorrow Bank aus Hamburg, glaube ich, also in Deutschland jedenfalls. Und ich finde, die versuchen wirklich von Grund auf das System Bank anders zu denken. Und deswegen gefällt mir das so gut. Ja. Dort sieht man wirklich, was mit dem Euro passiert, das am Konto liegt. Also so ähnlich wie die grünen Konten, die wir vorher besprochen haben, nur haben diese Banken ja auch andere Konten. Und auch Investments haben sie jetzt dort mittlerweile. Ich finde einfach, das ist sehr schön zeigen, wie man impactvoll das Banking angehen kann. Also einfach als, ich sage mal, Alternative zum normalen Banking, genau.
Okay, super spannend. Danke, danke Amor, vielmals für den Tipp. Danke. Freue mich sehr, dass wir es wieder mal geschafft haben.
Und
wenn
nur
in einem Podcast. Aber es ist schön, dich auch wieder mal in Person zu sehen. Danke fürs Kommen. Danke auch euch, dass ihr wieder mit dabei wart zum Thema Green Finance. Ich hoffe, es war spannend für euch und auch was mit dabei. Prüft alle eure Anlage. Werte und ich glaube, waren jetzt viele Tipps, wie man da grüner vorgehen kann, und ich hoffe, das nehmen viele von euch auch mit. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.